Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview bei der Aktionär TV. Ja, heute mal mit einem etwas anderen Thema, und zwar Kernkraft. Ja, ein Thema, was in Deutschland seit langer, langer Zeit schon heiß diskutiert wird. Wenn man sich dann aber die Seite der Bundesregierung anschaut, dann gilt das Thema ja schon seit langer, langer Zeit als abgehakt. 2011 wurde ja bereits der komplette Atomausstieg in Deutschland hiermit beschlossen. Trotzdem gibt es aber noch Stimmen, die für die Kernkraft, für die Atomkraft kämpfen. Unter anderem gab es dazu am 22. Mai in Berlin eine Konferenz, und zwar die Anschaltkonferenz. Und was es damit auf sich hat und ob wir möglicherweise in Zukunft doch wieder die Kernkraftwerke in Deutschland anschalten können, darüber spreche ich heute mit Frau Dr. Christina Schröder, ehemalige Bundesfamilienministerin, heute unter anderem tätig als Publizistin und Unternehmensberaterin. Ich grüße Sie, hallo.
Hallo, grüße Sie.
Ja, Frau Dr. Schröder, ich freue mich sehr, dass Sie heute zu dem Thema zu Gast sind. Vielleicht mal als Einstiegsfrage. Sie waren ja bei der Anschaltkonferenz als Rednerin zu Gast. Was hat Sie dazu bewegt, daran überhaupt teilzunehmen?
Ich bin einfach der ganz festen Überzeugung, dass der energiepolitische Kurs, den Deutschland im Moment fährt, dass der uns ins Nirvana führen wird, dass der zu massiven Wohlstandsverlusten führen wird. Denn eins ist ja ganz klar, Energieverbrauch und Wohlstand sind ganz eng miteinander verknüpft. Es gibt weltweit kein Land, das einen hohen Wohlstand hat, aber wenig Energie verbraucht. Aber den Kurs, den Deutschland im Moment fährt, ist ein Kurs programmierter Energiearmut. Und ganz viele wissen das ja auch, aber nicht allzu viele sagen, dass der Kaiser eben nackt ist und die Energiewende so nicht funktionieren wird. Und ich glaube, das müssen wir dringend darüber sprechen und umsteuern.
Wie empfinden Sie denn grundsätzlich die öffentliche Debatte, die in Deutschland dazu geführt wird? Ich meine, man sieht es hin und wieder mal in einer Talkshow, dass mal kurz am Rand vielleicht darüber gesprochen wird. Dann sagt der eine, wir müssen es anschalten, der andere sagt, nein, das ist schon gar nicht mehr möglich, weil die Kernkraftwerke nun mal eben schon, ja, ich sag mal, so zerstört worden sind, dass man sie zum Teil gar nicht mehr anschalten kann, sondern dass sie nun mal neu gebaut werden müssen. Ist dieser Diskurs, diese öffentliche Debatte, ist das mittlerweile schon zu ideologisch geworden? Glauben Sie, dass man da überhaupt noch, ja, ich sag mal, ein wirklich faktenbasiertes Gespräch zu führen kann?
Die Kernkraft ist in Deutschland ja ein Thema mit einer ungeheuren Geschichte. Das waren ja wirklich Schlachten, Kulturkämpfe, die darum stattgefunden haben. Ich bin aufgewachsen mit Gudrun Pausewang, die Wolke, einer gruseligen Endzeitliteratur, die schon versucht hat, Kindern möglichst viel Angst vor Atomkraftwerken zu machen. Deswegen, ich würde sogar sagen, eigentlich ist diese Debatte in den letzten Jahren sogar wieder unideologischer geworden. Seit der Gaskrise, seitdem klar ist, dass wir uns nicht mehr auf russisches Gas werden verlassen können, seitdem auch immer offenkundiger wird, dass die Energiepreise immer mehr steigen und höchstens noch ein bisschen künstlich runtersubventioniert werden können, aber an sich die Form unserer Energieversorgung derzeit immer teurer wird, seitdem auch klar wird, was das für wirtschaftliche Folgen hat. Seitdem habe ich das Gefühl, dass viele Menschen neu über Kernkraft nachdenken, erst recht, weil sie wahrnehmen, wie viele andere Länder auf der Welt auf Kernkraft setzen, neue Kernkraftwerke planen, das Endlagerproblem gelöst haben. Es hieß ja am Anfang, wir machen die Energiewende und die Welt wird es uns nachmachen. Und jetzt ist die Situation so, wir machen die Energiewende und der Rest der Welt schaut staunend zu und fragt sich, wie Deutschland derart sehenden Auges in die Energiearmut steuern kann. Deswegen, auch Befragungen sagen ja auch, die Menschen sind gegenüber Kernkraft wieder aufgeschlossener, sehen die Vorteile und noch traut sich die Politik nicht, daraus Konsequenzen zu ziehen. Ich bin aber eigentlich optimistisch und sage, es wird mittelfristig gar nicht anders gehen.
Was glauben Sie darum, warum sich Deutschland bzw. die aktuelle Bundesregierung, die letzte natürlich auch, so schwer damit tut, ja, diese Entscheidung rückgängig zu machen?
Na, erstmal muss man sagen, alle vier großen demokratischen Parteien hängen drin, ne? Also leider ja genauso auch meine Partei, SPD und Grüne sowieso. Aber es war dann eben eine schwarz-gelbe Bundesregierung, die den Atomausstieg dann erstmal endgültig, ich hoffe, es ist nicht endgültig, aber die ihn zuletzt beschlossen hat. Und er wurde ja dann auch realisiert. Und natürlich ist es nicht leicht zu sagen, dass wir da einen Fehler gemacht haben. Andererseits hoffe ich doch, dass gerade meine Partei, die ja nie davon überzeugt war, dass der Atomausstieg das Richtige ist. Das war ja damals die Ereignisse von Fukushima und dann auch eine recht einsame Entscheidung von Angela Merkel und einigen Ministerpräsidenten. Aber in der Gänze meiner Partei war man nie überzeugt, dass wir jetzt wirklich aus der Atomkraft aussteigen sollten. Man hat es immer mitgemacht. Diesen Schuh müssen wir uns anziehen und dafür haben wir auch alle Mitverantwortung, der wir uns bewusst sein sollten. Aber gerade deswegen müssen wir ja auch in der Lage sein zu sagen, hier haben wir einen Fehler gemacht. Und das müssen wir revidieren. Und selbst bei den Grünen gibt es viele Jüngere, die darüber inzwischen etwas anders denken. Die sagen, es wird nicht möglich sein, die Pariser Klimaschutzziele ohne Kernenergie zu erreichen. Dann gibt es immer noch die Generation Jürgen Trittin. Das war nun mal subjektiv deren Lebenswerk, der Ausstieg aus der Kernenergie. Aber es kann ja nicht wirklich sein, dass wir wegen des Gefühls, dass hier ein Lebenswerk dranhängt von ein paar älteren Veteranengrünen, dass wir deswegen unser Land in die Deindustrialisierung schicken. Und deswegen bin ich doch optimistisch, dass da das Nachdenken immer mehr um sich greift. Ich glaube, das kann man auch schon beobachten.
Ja, eine große deutsche Partei, die AfD, gibt es ja, die für einen sofortigen Wiedereinstieg in die Kernkraft ist. Glauben Sie, dass man sich da politisch ja wenigstens auf dieser Ebene Bundesregierung und ja eine schon doch schon sehr, sehr groß gewachsene AfD, die natürlich jetzt auch einiges an Macht schon mitbringt, dass man sich da irgendwie annähern kann?
Also in dem Punkt hat sie recht. Ich weiß nicht, wie sie das im Einzelnen begründet, wie die AfD die einzelnen energiepolitischen Fragen lösen will, ob das Programm da wirklich schon so ausgereift ist. Aber in dem Punkt hat sie recht. Die Mehrheit wird sich aber sicherlich in der demokratischen Mitte realisieren müssen. Und da haben wir natürlich die FDP auf unserer Seite. Aber ich hoffe doch auch, dass auch die SPD, dass da wieder die Kräfte stärker werden, die ja auch auf eine stolze linke Bewegung zurückblicken können. Für Helmut Schmidt war es ganz klar, dass Deutschland mit der Kernenergie die große Chance auf technologischen Fortschritt und Wohlstand hat. Gerade auch die Arbeiterbewegung, die Gewerkschaften. Auch da gibt es eine stolze Tradition, die sagt, Technologien können das Leben von Menschen, gerade auch von ärmeren Menschen, besser machen. Und ich hoffe, dass wir da wieder anknüpfen können.
Wenn man dann wirklich daran anknüpfen könnte und ja dann wirklich die Reaktivierung planen würde, beziehungsweise auch den Neubau neuer Atomkraftwerke, wie lange würde das denn dauern? Hat man da, sage ich mal, einen Zeitraum und was für Kosten würden denn dann auf Deutschland zukommen?
Genau, also ich denke, man müsste beides tun. Man müsste reaktivieren. Da ist es so, dass es unterschiedliche Aussagen gibt, wie weit der Rückbau der einzelnen AKWs ist. Aber es ist doch wohl ganz offenkundig so, dass es einige AKWs in Deutschland gibt, insbesondere auch Brockdorf und Emsland, die noch kaum zurückgebaut sind. Hier könnten wir wahrscheinlich sehr schnell reaktivieren. Da reden wir über 2-3 Jahre, kosten 1-3 Milliarden Euro. Das ist Geld. Andererseits ist das, wenn man das vergleicht mit dem, was wir für die Erneuerbaren allein an Subventionen oder an Systemkosten haben, ist das geradezu ein Schnäppchen. Und auch andere Kernkraftwerke, wie zum Beispiel Isar 2, da wird eine Reaktivierung wohl etwas aufwendiger sein, aber auch sie ist möglich und auf jeden Fall wesentlich kostengünstiger, als jetzt hier weiter zu verschrotten, damit ja Wohlstand zu vernichten und dann komplett neu zu bauen. Dennoch glaube ich, gleichzeitig sollten wir auch den Neubau von Kernkraftwerken in die Wege leiten. Man könnte ja sagen, Deutschland gibt sich 2 Jahre lang Zeit, wird weltweit an den Erfahrungen über die modernste Reaktortechnologie partizipieren und wird sich dann für einen bestimmten Typus entscheiden. Und unser Ziel ist dann, dass dann eins der modernsten Kernkraftwerke weltweit hier in Deutschland entsteht. Das wäre doch mal ein schönes, ambitioniertes Ziel, wo Deutschland auch mal wieder Technologieführerschaft beweisen könnte, was ja eigentlich zu unserem Selbstbild in den vergangenen Jahrzehnten dazugehört hat. Ob das dann große Kernkraftwerke werden, kleine Kernkraftwerke, da will ich mir gar kein Urteil zutrauen. Es scheint auch so zu sein, dass wenn man in eine serienmäßige Produktion geht, dass man dann auch wesentliche Kosten und auch wahrscheinlich Bauzeiten sparen kann. Also da gibt es viele innovative Ideen, aber dafür muss Deutschland erstmal die grundsätzlich sagen, ja, wir haben uns geirrt, wir brauchen eine grundlastfähige, günstige Energie und da ist die Kernkraft derzeit gerade wegen ihrer CO2-Freiheit derzeit das Beste, was wir haben.
Vielleicht noch eine kurze Frage zum Thema Finanzierung. Ja, wie soll das Ganze denn dann finanziert werden? Alles komplett über staatliche Subventionen oder muss der Netzbetreiber oder die verschiedenen Netzbetreiber dann am Ende des Tages das Geld dazu aufbringen und das dann im Endeffekt wieder auf den Endverbraucher quasi weitergeben, sodass das im Endeffekt ja gar nicht viel bringen würde, was das Thema Kosten angehen würde? Oder sieht das anders aus?
Nein. Also am Anfang wird es da durchaus auch staatliche Finanzierung geben. Und ich denke, man könnte auch von den Erfahrungen anderer europäischer Länder profitieren, die auch den Betrieb von Kernkraftwerken staatlich oder teilstaatlich haben. Ich bin an sich kein allzu großer Freund von staatlichen wirtschaftlichen Unternehmungen. Aber ich glaube, in diesem besonderen Fall, wo ja auch immer das Haftungsrisiko einfach zumindest schwieriges ist, weil es nun mal ein gigantisch unwahrscheinlicher Schaden ist, aber es wäre halt eben auch ein gigantisch großer Schaden. Ich verstehe, dass Versicherungen durchaus Probleme haben, das zu fassen, wobei es auch hier weltweit Lösungen gibt. Aber ich habe gar nichts gegen, dass man jetzt in diesem besonderen Fall sagt, wir gehen in Richtung eines staatlichen oder teilstaatlichen Betreibers. Wenn man aber auf die Kosten guckt, dann muss man sich ja klar machen, der Weg, den Deutschland im Moment geht, allein das Ziel soll ja wirklich sein, 100% Erneuerbare, was in Deutschland heißt, Solar- und Windenergie. Und da 100% Erneuerbare und unsere Erneuerbaren nun mal nicht grundlastfähig sind, wir haben keine Wasserkraft wie andere Länder. Wasserkraft ist größtenteils grundlastfähig. Wir haben das nicht. Haben wir in Deutschland das riesige Problem, dass immer dann, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, wir ja trotzdem Energie brauchen. Über Speicher sind wir Lichtjahre entfernt, das über Speicher zu lösen. Und deswegen sind wir dann darauf angewiesen, dass in solchen Dunkelflauten andere Energiesysteme einspringen. Und das kann im Winter durchaus mal Tage oder auch Wochen sein. Und deswegen bedeutet das, dass wir im Grunde zwei Energiesysteme aufbauen müssen. Einmal eins mit Wind und Sonne, wenn die Bedingungen stimmen. Und einmal ein zweites, das genauso auch in der Lage ist, Deutschland über mehrere Wochen zu versorgen. Und das macht die erneuerbaren Energien so gigantisch teuer. Und das macht vor allen Dingen jedes weitere Prozent der Zielerreichung hin zu den 100% so gigantisch teuer. Im Moment haben wir rund 50% Erneuerbare. Das ist ein ganz vernünftiger Wert. Das kombiniert mit Kernenergie, das wäre insgesamt der günstigste Weg, den wir gehen können. Jetzt noch zu versuchen, auf 100% Erneuerbare zu kommen, es wird gar nicht funktionieren. Und es wird von Prozent zu Prozent gigantisch teurer werden wegen dieser doppelten Systemkosten. Und das ist einfach die grundlegende Tatsache, die man sich beim Thema Kosten bewusst machen muss.
Somit würden dann Ihrer Planung nach die neuen Kernkraftwerke auch Gas- oder Kohlekraftwerke vollständig oder zum größten Teil ablösen?
Also da gibt es unterschiedliche Szenarien. Viele sagen, ein System aus etwa 60% Kernenergie und 40% Erneuerbaren könnte ein System sein, das gut funktionieren würde, wo sich die Kernkraftwerke am meisten rechnen würden, wir trotzdem einen guten Anteil der Erneuerbaren haben. Also auch das, was wir da ausgebaut haben, wäre nicht verloren. Und dann in der Tat bräuchte man keine Kohlekraftwerke mehr und auch keine Gaskraftwerke, die ja beide CO2 emittieren. Und dann hätten wir es tatsächlich geschafft, dass zumindest mal unser Energiebereich weitgehend CO2-frei wäre und wir trotzdem dank der Kernenergie günstige und zuverlässige Energie hätten. Und nochmal, das ist das, was für unseren Wohlstand so unfassbar elementar ist. Wir sind die drittgrößte Industrienation der Welt. Wir sind auf günstige Energie angewiesen. In Zeiten von künstlicher Intelligenz wird das mehr denn je so sein, dass unser Wohlstand davon abhängt. Und die Idee, man könne das allein mit Windrädern und Solarenergie organisieren und wird sich dann halt darauf einstellen, wann der Wind mal weht und die Sonne mal scheint. Sorry, das ist aberwitzig. Und deswegen, wir brauchen diese grundlastfähige Energie. Und da ist die Kernenergie die eindeutig da im Moment dank ihrer CO2-Freiheit und ihrer Zuverlässigkeit die geeignetste ist.
Sie haben die aktuelle Energiepolitik als einen Weg in die Energiearmut bezeichnet. Was genau meinen Sie damit?
Ja, eben diese Verknüpfung von Wohlstand und Energieverbrauch, die im Moment ja schon weltweit ganz klar gegeben ist und die wahrscheinlich in Zukunft noch mal deutlich stärker wird, eben wegen künstlicher Intelligenz. Man muss sich ja klar machen, eine einfache KI-Anfrage kostet 10-mal so viel Energie wie eine Oldschool-Google-Anfrage. Also der Zusammenhang zwischen Wohlstand und Energieverbrauch, der wird höchstwahrscheinlich noch viel, viel größer werden. Und deswegen, was wir im Moment machen, bedeutet Energiearmut und damit Wohlstandsverluste. Und dann muss man sich klar machen, was bedeuten Wohlstandsverluste? Es gibt ja so eine Tradition in Deutschland, mir so ein bisschen naserümpfend, quasi in so einer calvinistischen Askese, die da immer noch durchkommt, auf Wohlstand zu gucken und zu sagen, der Weg ist der über Verzicht und über einen Wohlstand des Weniger, wie es dann so säuselnd heißt. Was bedeutet das wirklich? Am Wohlstand hängt ja zum Beispiel unser medizinisches System. Unsere Lebenserwartung hängt am Wohlstand. Unser Bildungssystem hängt am Wohlstand. Ich behaupte auch, die Gleichberechtigung von Mann und Frau hängt am Wohlstand. Oder glaubt irgendjemand, dass wir uns Dinge wie Elterngeld oder 4-Tage-Woche oder Sabbaticals als weniger wohlhabendes Land werden leisten können? Nein, werden wir uns natürlich nicht leisten können. Und wahrscheinlich hängt sogar die Demokratie in einem gewissen Maß am Wohlstand. Denn wenn sich immer größere Schichten abgehängt fühlen, dann werden sie auch ihr Vertrauen in unser demokratisches System verlieren. Und deshalb ist diese Frage Wohlstand für unser Land so elementar. Und das ist auch der Grund, warum ich mich so sehr für diese energiepolitischen Fragen interessiere und einsetze. Ich will, dass unsere 3 Töchter später immer noch in einem wohlhabenden Land voll demokratische Stabilität leben können. Und dafür ist die Energieversorgung unseres Landes elementar.
Dann vielleicht noch einmal zum Schluss zusammenzufassend. Was genau muss jetzt passieren? Ich meine, wir sehen ja aus der Politik, kommen aktuell natürlich nun mal nicht wirklich viele Signale, dass es da zu einer Änderung bzw. zu einer Reaktivierung, zu einem Neubau kommen soll. Müssen die Netzbetreiber jetzt losschreien und sagen, wir wollen das Ganze wieder, weil es nun mal eben ja vielleicht für uns auch einfacher ist, eben dann die Energiesicherheit in Deutschland bzw. auch in der gesamten EU dann zu sichern? Oder müssen die Unternehmer, die Mittelständigen, die großen Unternehmen sagen, wir brauchen jetzt günstigeren Strom, macht was? Also genau von welcher Seite müssen jetzt, sage ich mal, die Signale kommen, dass das dann auch wirklich bei der aktuellen Regierung ankommt und dass sich dann auch wirklich was geändert wird?
Es sollten sich möglichst alle zu Wort melden, die von dem Thema betroffen sind. Die Unternehmen sind natürlich ein ganz entscheidender Faktor und dass sie eben auch deutlich machen, es bringt jetzt nichts, den Energiepreis, so wie es ja jetzt geplant ist, mal ein paar Jahre runter zu subventionieren. Denn es ist ja klar, das werden wir uns dann auch irgendwann nicht mehr leisten können. Und dann wird er wieder nach oben schellen. Und deswegen ist auch wichtig, dass auch vielleicht internationale Investoren sagen, solange nicht klar ist, wie Deutschland in den nächsten Jahrzehnten günstige, zuverlässige und umfassend vorhandene Energie hat, solange ist Deutschland für uns auch kein Standort, der für uns interessant ist, dort zu investieren. Also auch solche Stimmen sind wichtig. Gut ist auch, wenn die europäischen Länder um uns herum mal sagen, Moment mal, wenn die Sonne scheint und ihr quasi viel zu viel Energie habt, dann pumpt ihr alles in unsere Märkte und bringt uns damit unsere Märkte durcheinander. Wenn es dunkel ist und die Sonne und der Wind nicht weht, dann saugt ihr uns leer und macht damit den Preis immer teurer. Also auch unsere europäischen Nachbarn, unsere sogenannte Energiewende funktioniert ja nur, weil die alle nicht mitmachen, sondern grundlastfähigen Strom uns zur Verfügung stehen. Auch das freue ich mich immer, wenn das aus dem Ausland sehr deutlich gesagt wird. Und ich wünsche mir auch, dass eben viele erkennen, welche Bedeutung das für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes hatte. Wenn all diese Dinge gesagt werden, dann entsteht auch medial so eine Stimmung, dass auch viele, die früher da in eine andere Richtung geschrieben haben, jetzt doch nachdenklich werden. Und dann gibt es so einen bestimmten Punkt in der Politik, wo dann plötzlich manchmal es ganz schnell geht. Ich war auch enttäuscht, dass das Thema jetzt nicht im Koalitionsvertrag behandelt wird. Aber es wird Situationen geben, da wird, glaube ich, ziemlich klar werden, dass der jetzige Weg ein Irrweg ist. Und dafür gilt es, den Boden zu bereiten, dass dann schnell die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Es ist noch nicht zu spät.
Wir sind gespannt, was die Zukunft bringt. Frau Dr. Schröder, ich sage vielen Dank für das heutige Gespräch.
Ich danke Ihnen auch. Hat mir Spaß gemacht. Danke.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.